Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniele und Toni.
Willkommen zu einer neuen Folge Unser Stadtbaum mit mir, Daniele Antoni.
Und ich bin Ruth Morell. Hallo.
Hi. So, wir als Sachverständige unterhalten uns heute über ein neues Thema und wir haben uns den Frühling ausgesucht, mal wieder eine Folge für alle.
Es war ja so schön kuschelig warm schon die letzten Tage. Es war ja wirklich so mit T-Shirt und bei uns im Dorf alle haben Eis gegessen. Und ja, man hat einfach richtig Bock, oder? Man hat richtig Lust auf Wärme, obwohl es ja eigentlich schon ein bisschen früh mal wieder war und ein bisschen sehr warm. Ja, aber passend zur Zeit. Wir haben Lust, glaube ich, alle.
Ja, die Sonne, das macht schon unglaublich viel aus, wobei bei uns ist jetzt wieder hier mit Kälte ein Brot. Das heißt, wir haben hier nachts auch schon nochmal wieder Minusgrade, dafür tagsüber teils 17 Grad. Ist so ein bisschen gemischt, also ist dann natürlich auch blöd zum Arbeiten, weil was nimmst du dann mit? So morgens brauchst du die dicke Winterjacke, mittags schwitzt du dir einen ab, da ist selbst der Hoodie schon zu warm, so ungefähr. Das ist dann halt so ein bisschen tricky, ja.
Da gehe ich mit dir mit. Ja, und blühen schon Sachen bei euch? Hast du schon was gesehen? Kommen schon irgendwelche Sachen rausgeploppt?
Boah, ich bin ja total der Nischen-Nerd. Also klar, Bäume kenne ich mich total mit aus, aber frag mich mal nach Blumen. Also ich, so die ganz krassen kenne ich so. Das heißt, die Krokusse, die kenne ich gerade noch so.
Die und hast hier schon
die
gesehen.
Weißen, wie heißen sie?
Schneeglöckchen.
Ja, Schneeglöckchen, danke. Die sind bei uns am Start, klar. Also und das auch schon vor ein paar Wochen schon. Bäume blühen jetzt hier noch nicht. Also ja klar, die Hasel, so die Klassiker, die war schon ziemlich früh bei uns dran. Ja, die haben jetzt auch schon angefangen, beziehungsweise in Baden-Württemberg. Ich habe gerade ein Projekt in Baden-Württemberg, da sind sie weiter als jetzt hier bei mir in Bayern. Weil hier ist noch mal ein Tacken Kälte, habe ich das Gefühl. So hängt ja natürlich auch damit zusammen. So, wobei wir wahrscheinlich gerade schon beim ersten Thema von uns sind. So überhaupt der Austrieb und wie eine Baumart das überhaupt so managt. Und
woher das weiß natürlich, ein Baum, dass es jetzt Zeit ist, auszutreiben?
Ja, und da geht's nicht um schüchterne Bäume und ja, taffe Bäume, sondern natürlich geht es um so wissenschaftliche Aspekte. Das heißt, ein Baum macht es abhängig von der Temperatur, die herrscht, von der Tageslänge und natürlich auch genetische Effekte spielen eine ganz große Rolle. Und danach entscheidet er dann. Ne?
Genau, und da können wir auch mal natürlich, es hat was mit Temperatur auch zu tun und wie lange ist es hell und wann ist es warm. Aber was ich da auch mal interessant finde, dass natürlich die Bäume in der Stadt, das ist ja ganz logisch, teilweise früher austreiben, weil es da einfach immer ein paar Grad wärmer ist bei uns in diesen Ballungsgebieten, in diesen Hitze-Insel-Effekten. Ganz klar, da ist es oft schon ein paar Tage früher zu sehen, dass die Bäume austreiben oder auch schon blühen sogar.
Ja, das ist echt merklich. Und was wir auch nie vergessen dürfen, das ist aber jetzt schon wieder so ein bisschen Nerdtum, weil für den Laien ist das überhaupt nicht existent, dieser Fakt, glaube ich. Bei Bäumen müssen wir genau aufs Holz achten. So Bäume unterscheiden sich nicht nur in puncto, wann treibe ich aus, sondern es kommt auch sehr auf die jeweilige Holzart an, beziehungsweise wie das Holz aufgebaut ist. Der Fachbereich bei uns im Studium dazu hieß Holzanatomie. Und da geht es darum, dass Bäume unterschiedliche Strategien haben, um eben den Wassertransport und das Wachstum zu optimieren. Und manche Bäume sind sogenannte zerstreutporige Baumarten und dann gibt es aber die ringporigen Baumarten und die treiben sehr, sehr, sehr spät aus, weil die natürlich erst noch diese ganzen Gefäße aufbauen müssen. Da ist auch die Gefäßverteilung anders. Dann haben wir auch noch halbringporige, um es jetzt nochmal ganz kompliziert zu machen. Und die liegen dann zeitlich beim Austrieb irgendwo in der Mitte. Wir können ja mal ein paar Beispiele nehmen, damit sich die Leute das besser vorstellen können. So ringporige Baumarten, die sehr spät austreiben, sind klassisch Esche, Robinie, auch mein Götterbaum. der Schnurbaum, die Eiche natürlich, so die halbringporigen, da ist klassisch Walnuss, Kirsche und die zerstreutporigen. Bei uns bei den Stadtbäumen sind die ganzen Ahorne, die ganzen Linden und ja, wenn man die Buche auch noch dazu zählen will, aber das sind so bekannte Baumarten, die den jeweiligen Holzaufbautyp so repräsentieren.
Genau, das kann man jetzt nicht von außen sehen, ne? Wenn wir die Borke haben an den Bäumen und wir gucken da dran, dann können wir jetzt nicht die Eiche so schön optisch erkennen, aber ich glaube, das haben schon auch, ja, eigentlich jeder Mensch schon mal gesehen, wenn man so eine Tischplatte vor sich sieht oder, ja, wir haben ja viele Holzmöbel heutzutage auch noch. Und da sieht man manchmal ganz schön eigentlich die Maserung des Holzes. Und je nachdem, wie sie halt geschnitten sind und wie sie verleimt sind, kann man eben dann doch sehen, ob es ringporig ist oder zerstreuporig. Ja, oder so Lentizellen und was auch immer, was man auch erkennen kann in diesen schönen Holzstrukturen. Aber da kann man das echt gut ablesen, wenn man aufmerksam ist.
Im Studium, by the way, das fand ich die krasseste Prüfung ever. Ich weiß noch wie heute, als ich in diesen Raum gekommen bin, also das heißt Klötzchenschein.
Ja, bei uns gab es den auch.
Die das interessiert so. Und in diesem Raum waren einfach so 50 Klötzchen, wie so kleine Bausteine aus dem Kinderzimmer früher. Und du dachtest dir, okay, die einen sehen ein bisschen heller aus, die anderen sehen ein bisschen dunkler aus, aber wie soll ich denn da jetzt jemals erkennen, was das für eine Art von Holz ist? Und am Ende, waren wir da relativ firm drin, weil ringporiges Holz, also es sieht einfach so schön aus, weil die Gefäße, wo praktisch der Wassertransport erst im Frühjahr, also die bilden praktisch erst diese Gefäße im Frühjahr neu. So, und deswegen, weil es eben so viel Energie und Zeitaufwand braucht, treiben die auch später erst aus und können dann eben auch diese Leitbahnen erst bespielen und es sieht unfassbar schön aus, wenn du das Holz betrachtest und das waren beim Klötzchenschein zumindest immer meine lieberen Baumarten, die es dann zu bestimmen gab.
Ja, aber könntest du das heute noch? Könntest du die Hälfte der Klötzchen benennen?
Ich glaube, ich würde Ulme oder so, würde ich noch hinkriegen oder Eiche.
So einzelne Besonderheiten,
beim Rest wäre ich, bei Birke auch, weil das halt so relativ
Und Buche, so die Standardsachen, ne?
Genau,
Kirsche.
Buche kriegt man auch noch hin, stimmt, Kirsche, klar, aber beim Rest wäre ich völlig lost.
Dann geht's halt los. Ja, dann weiß man immer so, welche Ecke man da schieben könnte. So. Aber es ist wie mit Knospen, finde ich manchmal. Wenn man ganz lange keine Knospen mehr hatte durch den ganzen Sommer und dann kommt wieder Winterzeit und man kann die Knospen wieder sehen, dann muss man sich auch wieder dran erinnern. Bei seltenen Arten, die man nicht so häufig hat.
That's it,
ja. Ist schon immer spannend. Aber könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr mal Holzstückchen seht. Klar, bei gefällten Bäumen ist immer ganz praktisch, weil da hat man meistens die Borke noch da liegen oder noch Blätter und dann kann man das noch ganz gut sehen jetzt. Kann man sich das Holz mal schön angucken.
Die Jahrringe, das ist ja auch so ein Ding, also die siehst du bei den zerstreutporigen Baumarten auch viel, wenn überhaupt, viel schlechter als jetzt zum Beispiel bei ringporigen, weil da das halt, ist es viel besser erkennbar
auch. Du hattest ja gesagt, dass da eben das Wasser für die Bäume und auch die Nährstoffe transportiert werden, dass die Kapillarkräfte dann, gerade im Frühling, wenn es dann halt nicht mehr gefroren ist, der Boden, gut, bei uns war jetzt nicht so viel Frost dieses Jahr, muss ich mal sagen, das ist natürlich auch zukunftsweisend, wird es interessant, wie sich die Bäume da anpassen und vielleicht die Saison, einfach die Wintersaison auch kürzer wird, ne, für die Bäume und früher austreiben. Wir werden es feststellen in den nächsten Jahren. Aber genau, dann gibt es dann diese Kapillarkräfte, die dann im Frühjahr wieder die ganzen Nährstoffe und Wasserreserven auffüllen können im Baum. Die Knospen hatten wir mal erzählt, im anderen Podcast auch, dass die ja schon früher angelegt sind. Das heißt ja nicht, dass die Knospen jetzt erst kommen, die gibt es ja schon länger. Und dass dann der Blattaustrieb folgt und irgendwann auch die Blüte. Oder umgekehrt, manche auch erst die Blüte.
Ja, das stimmt. Manche blühen erst, bevor die Blätter kommen. Das finde ich auch immer toll, ja.
Ich sehe es immer aus Kindersicht oft mit meinen Kindern, wenn man durch die Stadt geht oder mit dem Fahrrad fährt. Und dann, letztes Jahr gab es bei uns hier eine gelbblühende Kastanie. Und das ist ja nicht so häufig.
Ja, stimmt.
Und dass dann einfach Kinder sagen, oh, was ist das denn für ein komischer Baum? Den ist mir nie aufgefallen. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt auch von den Erwachsenen die Menschen sagen könnten, welche Farben die Kastanien blühen. Das ist, also klar, man kennt vielleicht dann so die klassische Farbe für sich, aber gibt es mehrere Farben? Was für Farben gibt es? Und kann man das unterscheiden an der Knospe?
Oder generell darauf zu achten, ja, was ist überhaupt über uns? Man guckt sowieso viel zu selten nach oben einfach. Dann wird man das, glaube ich, auch eher wahrnehmen. Aber ja, das eine Baumart blüht, bevor Blätter da sind. Ich glaube, das wäre noch was auch jetzt dem ja völlig Baumuninteressierten generell auffallen würde. Und da haben wir schon einige Baumarten. Also wir haben hier im Ort so eine Spitzahornreihe und bei der ist das auch immer sehr prägnant. Die blüht dann immer schon so ein bisschen gelblich eben. Aber bevor die Blätter da sind, und das sieht immer total wunderschön aus.
Das ist, glaube ich, auch abgesehen jetzt von diesen kleinen Krokussen am Boden und Schneeglöckchen und dann wird alles ein bisschen bunter, dass das eigentlich diese freudige Übergangsphase ist von diesem kargen, dunklen. Ich meine auch so eine Baumkronenstruktur von den Laubbäumen, das ist natürlich sehr trist, wenn man das so, ja, sehen möchte im Winter. Mhm. Und dann kommt das halt mit dieser Farbe und auch diese frischen grünen Blätter. Manche Bäume sind ja ganz unterschiedlich von den Farben, wenn sie austreiben ganz frisch. Dieses Knall, also fast unechte, ja, Grün, die Arboristinnen, die immer darauf stehen, die frischen Blätter zu essen von den Buchen. Und klar, im Hochsommer sind die Buchenblätter ungenießbar so. Ja. Und wie unterschiedlich das einfach ist, ja. Ansonsten, wenn, ja, du anfängst, welche Sachen blühen früh? Ja, die Erle.
Ach so, ja klar, was wir in der Stadt haben, da ist natürlich Top 1, wobei die ist jetzt nicht der klassische Stadtbaum, aber ich glaube, Birke ist für viele Allergiker so einfach der Horror aktuell. So ein Baumhasel, das ist ja so eine Klimabaumart, die ich aktuell gar nicht mehr so stark sehe, aber das ist auch so ein Garant für ziemlich zeitige Pollen. Ja, Erle, wie du gesagt hast, so Blumenesche wird ja auch oft gepflanzt, Esche generell. Das sind, glaube ich, immer so die frühesten, die du in der Stadt, ja, am Start hast.
Ja, oder auch Weide natürlich. Also bei mir mehr am Wasser auch vertreten, ja, am Neckar. Und ansonsten ganz klar, da leiden natürlich die Menschen immer mit ihren Allergien. Und auch ich gehöre dazu. Oh, manche im Jahre mehr, manche weniger. ja. Da könnte ich auch mal einen Fun-Fact raushauen, wenn wir da sind. Fun-Fact der Woche. Das musste ich auch selber schmerzhaft feststellen, dass die Pollen in der Stadt krasser die Allergie auslösen, weil sie sich mit Schadstoffpartikeln in der Stadt verbinden und dadurch mehr Reizung auslösen in den Atemwegen. Also das heißt,
ja, das ist krass.
Also natürlich, ja, manche leiden eh, egal wo, aber dass es merklich einen Unterschied gibt, ob du in der Stadt eben allergisch bist oder auf dem Land, wo es eben einfach an sich eine gesunde Luft gibt, ohne diese schadhaften Partikel.
Das finde ich auch richtig heftig. Da gibt es auch Städte, also ich weiß es jetzt nur von Berlin, wie es mit den anderen Großstädten ist, keine Ahnung, aber da hat die Charité, die hat extra so eine App rausgebracht und dort wird praktisch in Pollenfallen die Belastung gemessen und dann kannst du als Allergiker praktisch in Echtzeit, kannst du dir da Unterstützung holen und weißt genau, okay, kann ich mich gerade rausfahren, weil eben die Belastung da wirklich enorm zunimmt in Großstädten. Und ja, das fand ich auch richtig heftig.
Ja, und da.
Ja, ich habe was Physikalisches rausgesucht. Und zwar, das fand ich auch so verrückt, dass der Frühling auf der Nordhalbkugel, also bei uns, und damit der Herbst praktisch auf der Südhalbkugel, ist tatsächlich etwas länger als der Frühling auf der Südhalbkugel. Also das sind nur ungefähr 3 Tage oder so. Ja, aber das heißt für die Frühlingsenthusiasten, also wir haben 3 Tage mehr rausgeholt an Frühling und ja, hat halt mit irgendwelchen Geschwindigkeitsunterschieden bei der Drehung der Erde zu tun oder so. Aber ja, wir haben ein bisschen längeren Frühling.
Das kann man länger ausnutzen. Sehr gut. Ja. Aber auch da, ne, ist interessant, wie verschieden das regional auch innerhalb, ja, von Deutschland sein kann, Norddeutschland und Süddeutschland.
Ja.
Genau, auch wie intensiv der Winter ist. So, dass ich finde schon krass, wie wenig Frost, also so richtig Bodenfrost es gibt bei uns in den letzten Jahren.
Ja, merkt man ja auch in der Forstwirtschaft. Also die ganzen, da wird sich ja auch immer beschwert, so, oh, wir haben ja Riesenfahrrinnen reingefahren und so. Ja, klar, weil es eben nicht mehr durchfriert. Das heißt, du kannst den Boden nicht mehr befahren und natürlich kommt es dann zu solchen Sachen. Aber da sind wir auch bei einem Punkt, den wollte ich auch noch ansprechen. Das erzähle ich immer in Vorträgen, weil das ist so mindblowing einfach. Also diese phänologischen Verschiebungen, die haben ja hart mit dem Klimawandel zu tun. Das heißt, wann blüht eine Baumart, wann kommt der Blattaustrieb? Und wir haben da tatsächlich sehr, sehr gute historische Aufzeichnungen und zwar aus Japan. Die reichen bis ins Jahr 812 nach Christus zurück. Und diese Daten wurden eben von japanischen Forschungsteams zusammengestellt und dokumentiert und die zeigen praktisch die Blütezeiten des Kirschbaums auf. So, also wer es genau wissen will, Prunus Yamasakura. Und diese langjährigen Zeitreihen, die zeigen eben ganz klar, dass die ja, dass die Kirschblüte über mehr als ein Jahrtausend, dadurch, dass wir so eine krasse Datengrundlage haben, dass sich dieser Blühzeitpunkt jetzt im Zuge der industriellen Revolution so stark verschoben hat. Also wir sind locker bei 2 Wochen teilweise. Und das führt natürlich auch zu sogenannten Mismatches. Das heißt, Insekten, die schlüpfen, haben dann gerade nicht die Nahrungsangebot, das sie brauchen. Und das sind so Sachen, die gerade im Zuge des Klimawandels passieren, die wir ja noch gar nicht so richtig abschätzen können. Was wird in der Zukunft, was wird da einfach draus? Und passen sich die Insekten an, passen sich die Bäume an, wie wird das alles? Und das ist einfach ein super GAU.
Auch da, wir werden abwarten, aber es wird krass. Also wie sich dann die Sachen wieder anpassen, irgendwann wird es sich wieder anpassen und dann gibt es natürlich mal die Stimme, sagen, ja, es gab ja schon immer Verschiebung und es gab ja schon immer Klimawandel und es trifft uns halt hart, ne? Ob wir wollen oder nicht und wenn wir halt so ignorant bleiben, wollen wir so einen politischen Sidekick geben, ich weiß es nicht.
Klar, immer raus. Ja, ist ja nichts Politisches zwangsläufig. Es ist ja einfach, es ist ja generell komplett durch die Parteienlandschaft hindurch. Das heißt, es betrifft sowohl konservative Parteien als auch die Parteien, die sich natürlich sonst klassisch für Bäume oder irgendwelche anderen Naturbelange einsetzen. Es war ja bei keinem Thema so. Und wird der jetzt auch bei den Verhandlungen so besprochen, ja.
Ich weiß immer nicht. Ich denke immer, wenn wir das doch spüren, dann müssten wir doch irgendwann mal reagieren. Also wir sind Menschen und wir Menschen sind ziemlich primitiv. Das stelle ich immer wieder fest und das muss man mal einfach so sagen. Aber dennoch kann man ja mal feststellen, hey, wir sind direkt betroffen. Egal, ob es Überflutung ist, Hitze, Dürre. Wir können ganz viel aufzählen, wovon wir schon direkt betroffen sind, ja. Nicht am schlimmsten, weltweit gesehen, aber wir sind krass betroffen schon. Aber was muss denn passieren, bis wir checken, ja, wir müssen da politisch Dinge umsetzen, damit es vorangeht.
Ja, das wird ein Satz mit X. Also das sind ja immer Legislaturperioden, in denen gedacht wird, so in 4 Jahren, da kannst du nichts erreichen. So, ich bin heute Abend zu einer Podiumsdiskussion geladen, das ist so meine erste. Und da sind praktisch ich als Praktikerin, dann ist noch jemand aus Wissenschaft, Forschung da, eine Politikerin und ein Anwalt. So, und natürlich, wir diskutieren dann in der Viererrunde vor Publikum sozusagen. Und da werde ich das natürlich auch ganz stark adressieren. Du kannst schwer, wenn du immer nur, es geht ja ums Wählen so und die Leute, die sind müde, die haben keinen Bock mehr auf dieses Thema Klimawandel. Es gab ja mal eine Zeit, das war, weiß ich nicht, vor 1, 2 Jahren.
Vor 2 Jahren so.
Da war das ja durchaus innen oder schick zu sagen, ey, hier Klimawandel und guck mal so. Und momentan sind eher so Themen, ich sag bewusst innen oder ich merke es halt auch krass immer über die ganzen Algorithmen. Also bei LinkedIn zum Beispiel nicht, weil das außerhalb des Metaverse ist, aber jetzt aktuell bei Meta, das heißt bei Facebook, bei Instagram, da werden momentan eher so Posts gepusht, die wirklich so Spalten die Gesellschaft treiben, wo du praktisch provozieren willst, wo sich die Leute dann aufregen, das heißt dieser Rage oder wo du diesen Hass, den du dann oder diesen Keil, der wird so krass bespielt, dass darüber alles andere unwichtig wird sozusagen, das heißt du fokussierst nicht mehr die eigentlichen Probleme, sondern regt sich über irgendwas Belangloses auf und so ähnlich erleben wir das auch gerade so. Wer interessiert sich denn aktuell für einen Klimawandel? So kein Mensch und das sehen wir halt auch in der Politik gerade so. Da wird auch dieser Keil benutzt oder eher über was regen wir uns auf, Ängste, das heißt wieder Emotionen so und darüber kriegst du die Leute, aber das ist ja das Problem so und da müssten wir eigentlich jeder von uns stärker an uns arbeiten, dass wir sagen, ey nee, in diese abgefuckte Diskussion gehe ich hier jetzt nicht rein, ich fokussiere mich auf die Fakten, lass doch die Leute mit ihren blöden Meinungen darum diskutieren. Und das finde ich ganz schwierig, weil ja Menschen eben über Emotionen funktionieren und sich selten an rationale Aspekte
halten. Da nehme ich uns alle mit ein, das ist ja so. Was ich aber oft mir wünsche oder ich denke, das ist auch möglich, gerade die Menschen, die auch den Podcast hören, die Positionen stellen haben in Städte, in Kommunen, die Stellschrauben haben zu sagen, hey, wir planen und wir planen nicht, wie du sagst, nur auf 4 Jahre oder wie auch immer, sondern wir planen zukunftsweisend. Wir machen jetzt einen Plan, wo werden wir Bäume pflanzen oder welche Bäume werden wir erhalten oder ne, diese, wo sind unsere Hitzeinseln, wo sind unsere oder wie wollen wir bewässern, wie können wir bewässern, was für ein System bauen wir auf innerhalb der nächsten 10 Jahre, dass wir das zukunftsweisend für die nächsten, im Idealfall 100 Jahre für unsere Bäume zur Verfügung stellen. Ja? Und das ist ja möglich und doch, wenn ich oft in meinen Arbeitsalltagskontakten trete, sehe ich immer wieder, ja, die Gelder werden dafür gestrichen. Ja, uns hört keiner zu. Ja, wir sind halt gerade nicht in. Es geht um irgendwie Schulen müssen saniert werden. Ja, ist auch wichtig. Es muss irgendwie nachverdichtet werden. Und gerade diese Nachverdichtung oder auch, sagen wir mal, Fahrradwege und all die Dinge sind natürlich krass nicht Widerspruch, das will ich nicht sagen, aber in der Diskrepanz manchmal, wenn man das nicht auflöst, wenn wir nicht mit Fachmenschen und Fachwissen eben konstruktiv miteinander arbeiten und ja, das wäre doch mal sinnvoll, dass wir das vorantreiben und zielorientiert arbeiten.
Ja, das wäre echt schön. Da müssen wir alle ran. Da müssen wir alle ran.
Ja, gut. Wir gucken mal nicht zur USA als Vorbild. Dann bleiben wir bei uns und versuchen uns da zu konzentrieren. Ich bin da manchmal schon, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur frustriert, sondern ratlos.
Ja, also gerade als Wissenschaftlerin oder die haben dort richtig, also da wird ja alles abgebaut an Bildung
alles.
Klimaministerium, also alles, was die jemals hatten, so wird da gerade zerstört und das, also ich kann mir das gar nicht mehr reinziehen, wie eher zerstörerisch das dort gerade alles abläuft und wir haben es zwar noch ein bisschen besser getroffen, aber auch bei uns sind Parteien ja auf dem Vormarsch, wo sowas zu erwarten ist und das ist einfach gruselig.
Hätten wir nicht gedacht, ne, dass wir über sowas wieder diskutieren müssen. Also als ich vor 10 Jahren, hätte ich mir das nicht ausdenken können. Und gut, wenn wir über Ländergrenzen noch diskutieren müssen, dann, ach Gott, come on. Also wo wollen wir hin? Aber konzentrieren wir uns auf unsere Bäume, wo es uns gut geht, wo wir uns wohlfühlen. Und das ist ja auch so ein schöner Aspekt im Frühling, dass alle sehen sich nach Sonne und aber auch nach rausgehen nach dieser Wintermatschzeit und irgendwie man trifft sich wieder draußen und man trifft sich auch viel im Park an den Bäumen und da sind einfach die Bäume und dann nimmt das so selbstverständlich hin als Mitmenschen, das ist auch okay, ne? Darf man ja auch. Wir nehmen auch selbstverständlich hin, dass wir eine Straße haben vor unserer Haustür, das ist ja auch so ein Allgemeingut und das mit den Bäumen im Frühling, das du hattest es gesagt, mit so einem Keil, mit so polarisierende Momente. Das finde ich krass, wenn man so richtig in diesem Fachbereich drin ist wie wir, dass man immer wieder Momente hat, wo Bäume gefällt werden oder sag ich mal, zerstört werden von Anwohnenden, weil eben die Bäume Pollen verteilen und belästigen wollen die fast sagen. Also es sind wirklich grobe Dinge, die da den Bäumen angetan werden. Also es gibt zum Beispiel einer Birke, da hat jemand komplett die Birke geringelt, also eine komplette auf so 10 Zentimeter die ganze Borke ganz fein säuberlich abgetrennt und wieder dran genagelt. Und immer wieder so bestimmte Sachen werden, das kennst du ja auch, mit Gift infiziert die Bäume oder im Boden irgendwas eingebracht oder, dass man die halt zum Absterben bringt, weil vor unserer Haustür wollen wir die nicht. Das ist nur ein Problem. Jetzt habe ich noch eine Wertermittlung nächste Woche, da hat jemand auch so die Bäume kappen lassen, illegalerweise in einer Region, wo auch eine Baumschutzsatzung besteht und all das. Das ist natürlich nicht zulässig. Aber da möchte ich auch ein paar Leute ermutigen. Sowas kommt ja nur raus, wenn das die Nachbarn auch melden. Weil oft muss ein Bauhof einen Baum fällen und das war's. Aber wenn der dritte Baum in derselben Straße am selben Ort wieder eingeht, klar, wenn er bewässert wird und alles, dann ist das schon komisch, muss ich mal sagen. Man kann da auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit lenken darauf und sagen, wir passen auf unsere Bäume auf. Wir gucken, dass es da gut ist. Mhm. Und also ich sehe oft die verzweifelten Bauhöfe, die sagen, ja, dann pflanzen wir da keinen mehr. Wie ist das bei dir?
Ja gut, ich mit meiner Initiative Montagsbaum, also du kannst dir gar nicht vorstellen momentan oder jetzt gerade so zum Ende der Fellsaison, also für diejenigen, also ihr habt das bestimmt schon mal gehört, es gibt ja die Zeit vom 1. März bis zum 30. September. Da sind ja ein paar Sachen auch im Garten verboten, so pflegende Formschnitte sind aber erlaubt und da fängt es aber schon immer an, so was sind denn noch pflegende Formschnitte, so und diese Kappungen, also ich habe jetzt so viel wie im Februar und im März, kriege ich im ganzen Jahr gefühlt nicht zugeschickt. Also ich glaube bestimmt 30 Zusendungen pro Tag und also ich sterbe, was da für Sachen dabei sind. Und auch kriegst du ja auch ganz häufig Anfragen, so oh, wir sind ja jetzt gerade schon in der Brut- und Setzzeit, so oh, ich muss aber diesen Samstag, muss ich eigentlich noch hier Baum X beschneiden, ist ja eigentlich nicht mehr erlaubt und ich habe ein bisschen Schiss, dass mir hier jemand an Karren fährt. Ja, hoffentlich fährt dir jemand an Karren.
Geil, hast du geschrieben.
Ja, weil, nee, habe ich nicht geschrieben, so, das war nur, das war bei in der Kommentarspalte von jemand anderem, da hänge ich mich immer nicht rein, weil das so Rage-Posts sind, sowas unterstütze ich nicht so. Aber ja, traut euch mehr, wenn ihr jemanden seht, der jetzt da irgendwie noch groß irgendwelche Kappungen macht, weil jetzt haben wir tatsächlich eine rechtliche Grundlage, wenn eine Gemeinde keine Baumschutzsatzung hat oder eine Stadt, so im restlichen Teil vom Jahr wird es ein bisschen schwieriger, aber generell meldet so Leute, das sind irgendwie die schwarzen Schafe unserer Branche und die haben es echt nicht anders verdient, also da müssen wir alle wieder mehr Berufsethos entwickeln, sowas nervt mich ohne Ende. Und auch überhaupt so, Lebensräume sind ganzjährig geschützt. So, die Leute kommen dann immer nur, ah ja, die Vögel, die brüten gerade. So, ja, aber da wohnen ganzjährig Arten auf dem Baum. So, und das müsste auch wieder mehr in Fokus. Das fällt mir immer wieder ein bisschen zu sehr hinten raus. So, und ja, dass da manchmal vielleicht sogar eine artenschutzrechtliche Überprüfung sinnvoll wäre.
Und dieses Einstehen, ne, das. Ich merke, das ist total persönlich, was ich jetzt sage, aber ich finde immer, dass es auch in Richtung Politik, auch jetzt bei Wahldiskussionen, ja, das ist auch war ein anstrengendes Thema für mich, weil es ist immer so zwischen, ach, ich möchte jetzt nicht jedem was vom Kopf stoßen und nichts sagen, ist auch nicht richtig. Ich kann ja nicht einfach jetzt stillschweigend gehen, weil dann bin ich ja auch ein Teil davon, das nicht dafür einzustehen. Wir müssen dafür einstehen. Die Frage ist halt, wie?
Ja.
Und man muss ja nicht gleich selber hingehen zum Nachbarn, man kann ja auch anrufen. Es gibt genug Stellen, die man dann melden kann. Es gibt eine Unternaturschutzbehörde, ja, die kümmert sich darum. Das ist deren Verpflichtung. Man kann das am besten auch schriftlich gleich tätigen, per E-Mail oder auch anonym natürlich. Wenn man sich nicht traut, ist auch okay. Aber es gibt so viele Wege und ich glaube, erstmal über den Schatten springen. Ich kann das nachvollziehen. Das ist schwer, das ist unangenehm. Aber ich glaube, es ist noch viel unangenehmer, wenn man sich ärgert, dass man nichts macht. Weil, ja, dann geht's halt weiter. Das ist der Schritt der Duldung. Und wir kennen diese schönen Nachahmungseffekte. Ach ja, klar, mein Nachbar, der kappt, das kann ich ja auch. Oder habe ich auch gesehen, dort und da ist ja cool. Weil das Fachwissen haben die Leute nicht. Und das unterstelle ich denen auch gar nicht böswillig. Aber die, die das haben, die müssen dafür einstehen. Die müssen dafür gerade stehen.
Genau, also da müssen wir alle unbequemer werden. Also wir dürfen es diesen Leuten nicht zu einfach machen und da stehe ich auch total hinter. Also das sind die schwarzen Schafe unserer Branche und bitte meldet die, damit das endlich aufhört mit den Kappungen. Also es wird tatsächlich, also gefühlt wird es von Jahr zu Jahr schlimmer. Wie lange mache ich die Kampagne jetzt? Ich glaube seit 2022 oder so. Jeden Montag zeige ich so ein verkrübeltes Ding und ja,
also da habe ich aber eine Theorie für mich. Ich glaube nicht, dass es schlimmer wird. Ich glaube, dass erstmal du einen großartigen Job machst für unsere Branche.
Klar.
Und
ja, dass ich auch mehr zugeliefert bekomme.
Nicht nur zugeliefert, sondern dass du viel mehr Leute dafür sensibilisierst, die davor das zwar gesehen haben, aber nicht einordnen konnten. Und natürlich auch manchmal heute können das bestimmt nicht immer alle, weil es gibt manchmal einen Grund, du hast ja auch diese Habitatbaumschilder. Das heißt, es gibt auch Bäume, die müssten vielleicht gefällt werden. Dann kürzt man sie krass ein, dann macht man ein Torso oder doch krasse Kappung, ne? Also für den Baum oder Habitaterhalt vielleicht besser formuliert. Das ist schwer zu erkennen, aber grundsätzlich, dass Leute erkennen, das kann nicht gut sein für den Baum, was hier gemacht wird, das ist ja jetzt einer großartigen Arbeit geschuldet im Positiven. Aber ich glaube, das gab es wahrscheinlich wirklich schon immer so in dieser katastrophalen Masse, behaupte ich jetzt. Es gibt ja keine Statistik dazu. Aber dass deine Arbeit der Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auch für Menschen, die eben nicht in der Branche arbeiten, das jetzt sehen, kriegst du halt gut Reichweite und dadurch gibt es mehr Menschen, die Sturm laufen und sagen, Leute, das ist hier falsch, das ist nicht okay und es ist gut.
Gott sei Dank, ja, aber da müssen wir hin. Also das kriege ich auch Gott sei Dank total oft zugeliefert. Oh, Frau Antoni, seit ich ihrem Account folge und die Bäume sehe, da fallen mir die erst richtig auf. So ist natürlich auch wieder so ein bisschen sad, weil dir fällt dann natürlich jeder Baum auf, wenn du das einmal betrachtet hast als Laie so und und dann da plötzlich an jeder Ecke so einen Baum siehst. Aber das stimmt schon, das ist einfach wichtig. Es muss der Bevölkerung ja auffallen. Das bringt ja nichts, wenn wir paar Experten da oder generell Baumpfleger und alle anderen, die jetzt zur grünen Branche gehören, sagen, oh, ist aber jetzt hier Kacke. Es ist ja sinnvoll, wenn die Bevölkerung das im Rathaus meldet und sagt, ja, nee, Leute, hier billigste Ausschreibung kann nicht sein oder hier Bau aufschneiden lassen geht gar nicht oder hier Experte X genommen beim Hausmeisterservice geht alles nicht so. Ja. Das heißt, es müssen ja mehr Leute werden, die laut werden. So erst dann kommt da ja mal irgendein Bewusstsein an, oh ja, also hier regt sich gerade Unmut, so können wir nicht weiterverfahren. So, das kommt dann auch wieder in der Politik an, weil du willst ja wieder gewählt werden. Ah, ja, hier der Bürgermeister, die Bürgermeisterin setzt sich dafür ein, dass das jetzt hier, wobei es ist, die Bäume sind ja gekappt. Das heißt, das ist für mich das größte Ding. Jetzt sind wir hier voll in der Montagsbaum-Diskussion reingerutscht, so, aber die Bäume sind ja gekappt. Das heißt, du kannst da ja nichts mehr retten. Du kannst sie noch ein bisschen schick schneiden jedes Jahr. Muss ja
dazu möchte ich auch noch was sagen.
Alles zurückgeschnitten werden, genau, mach das mal. Aber der Baum ist ja erstmal lost.
Genau, also das ist halt ein irreversibler Schaden. Punkt. So. Also es ist eine baumzerstörende Maßnahme, da können wir nichts mehr tun an sich. Und warum ist das so, ganz kurz einzuordnen, klar, die Wurzeln werden zurücksterben, weil die nicht mehr versorgt werden, wissen wir, Gleichgewicht, Krone, Wurzeln und so. Und das heißt, auf lange Sicht wird der Baum instabiler und eben auch die Neuaustriebe oben an der Kappungsstelle, die sind nicht verwachsen mit dem inneren Holz, die können irgendwann herausbrechen, wenn die dann, die kriegen natürlich Gas, ne? Der Baum hat ja trotzdem erstmal noch die Wurzeln, kann das nochmal versorgen, möchte da nachschießen, der möchte das kompensieren oben in der Krone und dann kommen diese Reiterationen, die extrem hoch werden können und dann durch die Windbelastung rausbrechen können. So, erstmal grob eingeordnet, aber jetzt kommt's. Für uns Baumpflegende ist das natürlich immer die gleiche Scheiße. Man kommt dann dahin und dann sagen die Menschen, oh, der ist jetzt ja so groß geworden, wir haben den so schön einkürzen lassen. Genau, und so eine Walnuss zum Beispiel, ja, die ist ja dann doppelt so hoch als vorher, wenn man die einmal so krass zurückschneiden lässt. Aber jetzt haben wir die Pattsituation als Baumpflegende. Der Baum ist an sich jetzt ja schon massiv zerstört, sage ich jetzt mal. Und trotzdem geht es ja um den Erhalt, weil diese großen Bäume, die kriegst du jetzt nicht, wenn du die pflanzt. Und die Menschen wollen ja schon ein bisschen Schatten und die wollen ja schon ein bisschen Baum. Und dann muss man halt Behandlung gekappter Krone durchführen. Und das, ein Appell an alle Baumpflegenden, nehmt euch das an. Es ist keine schöne Arbeit und es ist eine anstrengende Arbeit, weil vorher, musst du dir vorstellen, kommen Baumpflegende, die machen da 2-3 Cuts, ne? Kappung, das geht ja gut, das sind ja fette Durchmesser, nimmst das mit und gehst. Relativ günstig, relativ schnell. Und der Baum ist erstmal halbiert. Jetzt komme ich mit dieser Nachbehandlung, diese tausende Reiterationen, die da hochgewachsen sind, muss ich jetzt einzeln einkürzen, manche entnehmen, manche halbieren. Das ist mega viel Aufwand, hatte ich vor einer Woche auch, Hainbuchenhecke, die natürlich keine Hecke war, aber jetzt gewünscht. Und du brauchst 10-mal länger als derjenige vor einem Jahr. Oder vor 2 Jahren. Und dann sagst du, gut, das habe ich jetzt einmal gemacht, das war jetzt sehr aufwendig, ja, kostet Geld. Und jetzt dauert das 2 Jahre, dann müssen wir wiederkommen. Ja. Und es ist Frustration für alle Beteiligten, aber es ist umso wichtiger, das durchzuführen. Und kappt nicht nochmal, schneidet nicht nochmal die gleiche Stelle. Versucht, dass der Baum überwallen kann, das wird er vielleicht nicht ganz schaffen, aber versucht, ihm nicht wieder alles zu nehmen. Das heißt wirklich baumpflegerisch, korrekte Schnitte, die gekappte Krone korrekt zu behandeln. Hat nichts mit Frühling zu tun, Entschuldigung. Aber das musste jetzt mal ein kleiner Ausblick sein in die Richtung der Montagsbäume.
Es ist einfach wichtig, darüber öfter zu sprechen, weil das, was man öfter hört, das nimmt man auch besser war jetzt rein betrachtet auf, ja, ist so, deswegen wiederholen.
Hast du ein Highlight für uns?
Aber wir können, ja, ich wollte gerade sagen, nee, wir machen kein Highlight, gut, wir machen jetzt den Fuck ab, weil sonst enden wir nämlich wieder mit dem Fuck ab und das wollen wir ja alle nicht. Und wo wir gerade beim Thema Kappung sind, weil das ist nämlich tatsächlich mein Fuck ab der Woche.
Fuck ab der Woche.
Mich hatte eine Gemeinde angerufen und meinte, oh, Frau Antoni, bei uns, da sind 2 schöne Bäume fast, ja, gefällt worden, aber da stehen jetzt noch so 2 Torsi, ob das alles mit rechten Dingen zuging und so. Und ich hatte mir bewusst die Fotos vorher erstmal nicht angeguckt, beziehungsweise nur von weiter weg. Und hast du schon gesehen, das waren 2 monumentale Bäume vorher. So, und dann hatten die da irgendeinen Galabauer, der halt auch noch bei denen irgendwie was macht. Dann, also wie so häufig. Das heißt, du beauftragst ja selten Leute, weil du weißt, so, das ist jetzt der oder die Expertin für das Gebiet, sondern du beauftragst aufgrund von Sympathie, von Empfehlungen, von persönlichen Prioritäten, die du setzt. Und da war das eben auch so. Das heißt, der Typ, der das fabriziert hat, der war halt in der Gemeinde bekannt, anerkannt, ein sympathischer Typ. So. Und der hat diese beiden fast, ich glaube, nee, 200 waren es nicht, 150 waren es, also fast 150-jährigen Bäume bis auf 3 Meter runtergekrotzt. Also kann man nicht anders sagen. Klar, die Bäume hatten innen drin eine Höhlung, so, oder der war auch hohl, aber wir wissen das alle, oder wir hatten es in der vorgehenden Podcast-Folge von eingehenden Untersuchungen auch schon mal besprochen, ein Baum kann auch noch mit 2 Zentimeter Restwand stehen, und der Baum hatte vorher so wertige Habitatstrukturen, also ich hatte mir es danach dann angeguckt, und also es waren so 2 wunderschöne Bäume, und es war auch ein schönes Ensemble, das heißt, die hatten sich wunderschön ergänzt, und jetzt stehen da einfach noch 3 bis 4 Meter Reststamm. Und ich versuche es jetzt, weil es gibt keine Baumschutzsatzung. Die Bäume waren aber ortsbildprägend. Es gab einen riesen Aufschrei in der Facebook-Gruppe eben, weil das gerade so ortsbildprägende Bäume waren. Also zu Recht, stell dir mal vor, der schönste Baum da in der Gemeinde ist einfach komplett verstümmelt so. Und dann behauptet der Typ dann auch noch, ja, das ging nicht anders. So.
Aber war da keiner am Tag irgendwie davor und hat dann irgendwie gesagt, stopp, das geht nicht? Gab es da keine Menschen, die dann da... aufschreiben.
Ja, aber wie es halt immer so ist, ne, da positioniert sich jemand und sagt, ja, nee, also der Baum ist nicht mehr verkehrssicher, ja, okay. Den können wir jetzt hier nicht stehen lassen und so, und gucken Sie mal, der ist innen hohl und da kann ich mich ja sogar schon reinstellen und so, und was passiert dann? Du generierst Ängste und denkst ja, okay, ja, wir haben hier Verkehrssicherungspflicht, geht alles nicht, ja klar, das Ding kommt
dann weg. Dann stehe ich mit einem Fuß und, im Gefängnis, oh Gott.
Genau, ja, diese ganze Chose, also ja. Wir kennen es ja alle so, und also ich bin, das war also wirklich der größte Fuck-up, ich glaube, des ganzen Jahres bisher, weil du einfach, wenn du die Bäume vorher gesehen hast, du kannst nicht glauben, dass das jemand fabriziert hat. Also, und das ist der Hit.
Oh Gott. Aber also, gibt es schon ein Ergebnis? Also bist du durch mit allem?
Nee, die Beauftragung steht noch aus. Also ich habe mir es angeguckt, ich war da Gassi einfach. Und hatte denen dann ein Angebot geschickt, weil es gibt ja keine Baumschutzsatzung. Das heißt, du hast nur eine sehr dünne Beweislage ist schon größer, aber du hast ja keine rechtliche Grundlage. Klar mache ich es am Bundesnaturschutzgesetz fest, weil es waren auch andere Habitatstrukturen da, die jetzt zerstört sind. Aber wenn keine Baumschutzsatzung da ist und die Gemeinde das auch so in Auftrag gegeben hat, weil sie es ja eben nicht besser wusste, dann hast du wenige rechtliche Räume, in denen du das, und das ist ja auch so, also es ist jetzt geschehen. Also man kann dann nur aufklären, dass sowas in Zukunft nicht passiert, aber es hätte ja vorher schon passieren müssen. Du hättest die Bäume vorher schon als Naturdenkmal anerkennen lassen müssen, und es wäre so ein krasses Naturdenkmal. Also ich glaube, das war dieses Jahr, wenn ich die Bäume von vorher gesehen habe, so mit eins meiner Top 3 Baumensemble, die ich dieses Jahr hatte. Und
aber wie du sagst, man kann daraus lernen, und das wird man dann auch, ne? Dann ist man halt einfach vorsichtiger und nächstes Mal sagt man, oh Gott, nee, das kann ich jetzt nicht entscheiden, dann muss ich wen anders fragen.
Ja, aber dass immer erst was passieren muss bei uns ist in der Baumkontrolle ja genau derselbe Käse, das weißt du? So. Ah ja, stimmt, der Baum ist jetzt, weiß ich nicht, auf die Schule gekracht, vielleicht sollten wir mal jemanden für die Baumkontrolle engagieren, so, der es auch wirklich drauf hat, so, und da ist ja genau derselbe Scheiß, so. Und so läuft es aber oft bei uns in der Branche, es muss immer irgendwas passieren. Und das
ist so, das sind wir Menschen. So krass. Ja, ich habe auch ein Fuck-up.
So, jetzt bin ich aber dein Fuck-up der Woche.
Ich habe einen mitgebracht.
Bevor ich mich hier noch mehr in Rage rede.
Und zwar, es ist auch emotional, war es mega schwer für mich. Und zwar, ich habe ja eine LBA, eine Lehrbeauftragtenstelle in Freising, da für die Arboristik-Vorlesung oder Arboristik-Studiengang. Und das musste ich beenden. Und das hat mir das Herz zerbrochen, muss ich sagen. Es war wirklich sehr, sehr schwer, weil natürlich, das ist, habe ich ja festgestellt über die Jahre, vor 10 Jahren hätte ich es mir auch nicht vorgestellt wahrscheinlich, dass ich da so Spaß dran habe, aber junge Menschen in die Arboristik zu begleiten, und das Feld ist so riesig, und denen aufzuzeigen, wo sie reinpassen könnten, ist einfach total erfüllend und wirklich traumhaft. Ja, wir kennen so Konstrukte von Hochschulen, da gibt es einfach viele Vorschriften und viele sehr starre Konstrukte. Leider hat es nicht gepasst überein dass bestimmte Sachen funktionieren. Aber jetzt bin ich als externe Dozentin dort weiterhin immerhin. Aber es ist auf jeden Fall nicht das, was es eigentlich so für mich vorher war. War schwer, jetzt bin ich drüber hinweg, mehr oder weniger. Das Semester geht schon wieder los nächste Woche. Dann gehe ich halt wieder hin auch für Baumstatik und die Bereiche. Das liegt mir sehr am Herzen und Exkursionen gebe ich dort. Aber ja, das ist immer oft so, glaube ich, dass man erstmal da niedergeschlagen ist, wenn das nicht so klappt, wie man sich das vorstellt.
Ja, aber ich finde, es ist nicht so schön, aber ich finde, so Sachen haben auch immer ein bisschen Potenzial. So, erstens ist es ein Erfahrungswert, den du gesammelt hast, und B, helfen, finde ich, so Sachen immer, um sich selbst nochmal so ein bisschen sicherer zu werden. Ja, wo will ich mit meiner Positionierung eigentlich hin oder was will ich in Zukunft so? Weiß nicht, war es bei dir auch so?
Doch, total. Also ich habe ja, wir haben die Stadtbaumakademie und also das Institut für Arboristik ist ja akkreditiert für SKT A und B Kurse, also für Kletterkurse im Baum. Und aber auch, das haben wir ja auch schon jetzt geplant, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, eben andere Lehrgänge zu geben für 1, 2, 3 Tage oder eine Woche sogar oder noch andere Dinge, die wir da schon aushacken. Aber deswegen, also man weiß dann zumindest genau, das ist mein Weg, es macht mir Spaß, das eine Semester. Es hat mich total glücklich gemacht und es ist schon so ein bisschen auch mein Ziel dadurch, dass ich nicht nur immer so einwöchige Kurse geben möchte, glaube ich, auf Zukunft. So ein bisschen, vielleicht ein doofer Vergleich, aber mit so Fahrschule. Man macht irgendwie so den Führerschein und dann wieder neue Leute und wieder neue Leute. Man kommt nicht darüber hinaus. Mhm. Ich habe dadurch entdeckt, dass es mir schon wichtig ist, dass man so auch mal so Sachen macht, wo man Menschen länger begleitet und länger ausbildet, weil das einfach total schön ist. Weil es gibt viele Menschen, die sehr wissbegierig sind und man selber wächst ja auch daran immer wieder.
Klar.
Doch. Genau, hat mir geholfen, auf jeden Fall.
Aber ja, da müssen wir, das können wir vielleicht mal als nächste Folge machen, dass wir überhaupt mal so einen, vielleicht einen Ausblick auf Augsburg geben und was wir überhaupt so Neues für euch bereitstellen.
Ja, ist gesetzt. Machen wir.
Jo, sehr gut. Ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, was ich ansprechen wollte, für Frühling Sonnenschutz. Also geht um Prävention von weißem Hautkrebs. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Frühlingsfolge oder,
Im
wir so
Sommer
eine ähnliche Folge. Da hatten wir das, glaube ich, auch nochmal. Weil es ist halt einfach so, weißer Hautkrebs ist bei uns in der Branche immer noch die häufigste Berufskrankheit. Klar, weil wir natürlich den ganzen Tag draußen sind. Und ich glaube, also ich habe hier notiert 2021, da waren es 82.100 Behandlungsfälle. Und die Tendenz ist steigend. Das ist eine ganze Menge. Und tatsächlich gesund. Also merke ich über die Jahre immer mehr oder wenn aus meinem Umfeld jemandem was passiert, Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben und da sollte man nicht so leichtfertig mit umgehen. Also ich habe mich jetzt am Wochenende erst mit Gesichtscreme, mit Hautcreme, also alles an Sonnenschutz eingepackt, was es so gibt und schleppe das jetzt immer jeden Tag bei mir rum, weil ich war auch super nachlässig die letzten Jahre und das muss man einfach...
Genau, und das ist wirklich ein Riesenproblem bei uns in der Branche. Man könnte es eigentlich mal so einführen, dass man, bei uns ist es in der Branche, es ist leider nicht Standard, aber eigentlich sollte man, wenn man aus dem Auto aussteigt und einen Baumpflegetag hat, einfach direkt, wenn man aus dem Auto aussteigt, den Helm aufziehen. Das gehört dazu, das ist einfach so wie Zähneputzen, ja, das machst du nicht zwischendurch, das machst du gleich, wenn du aufstehst, so. Das macht man eigentlich in der Baumpflege auch, da bist du safe. Weil wenn andere schon mal einwerfen in den Baum oder andere Dinge sind, einfach aussteigen aus dem Auto, Helm auf. Genauso mit Sonnencreme, Leute. Morgens, genau, ihr putzt Zähne, zack, dann geht Sonnencreme drauf. Egal, weil die Sonne wird rauskommen und auch wenn sie nur eine Stunde rauskommt, ihr seid ständig draußen dem ausgesetzt und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und ich glaube, wenn wir das einbauen in dieser Routine, es gibt viele Sachen, wenn ich ausbilde in so Kursen, dass ich sage, wir müssen einfach bei bestimmten Dingen eine Routine entwickeln. Also einfach klar mitnehmen, nach eincremen ist auch wichtig, auf jeden Fall, so wie du das oft sagst, vollgepackt in jeder Tasche ist was drin, ist wichtig. Der Tag ist lang, aber morgens, wenn man einfach dann, bevor man rausgeht aus dem Haus, zack, kurz Sonnencreme und los geht's. Ja. Ich wollte noch kurz auf Obstbäume gehen. Viele fragen, wann muss man Bäume schneiden und was ist mit Frühjahr und was ist mit Sommer? Und da wollte ich noch mal kurz dazu sagen, dass viele fragen ja so im Februar an, weil man dann ja sagt, da ist der Frühjahrsschnitt, sollte man dann ansetzen. Klar, wenn dann die Fröste nicht mehr da sind. Aber es geht auch noch im März und es geht auch noch im April, weil wir haben bis Ende Februar Fellsaison. Und dann ist das immer sehr schwer für uns, das noch reinzuschieben, weil für uns ist Obstbaumschnitt, ja, das machen wir und ja, keine Sorge, wir kommen, aber nicht mehr im Februar, weil die letzten Februarwochen sind die stressigsten und die gutverdiensten auch darauf. Es gibt dann noch so einen Frühjahrsschnitt. Es gibt Stein- und Kernobst und da gibt es Vor- und Nachteile. Aber grundsätzlich baumbezogen ist einfach für einen Baum viel besser, wenn man ihn im Sommer schneidet, weil er dann kompensieren kann. Ja. Und das war früher einfach, dass die Bauern die Zeit hatten im Winter. Und deshalb hat man immer im Kopf, man muss im Winter die Bäume schneiden. Aber nein, im Sommer ist es besser für die Bäume, dann können sie besser kompensieren.
Ja, wird tatsächlich besser. Was ist noch ein Thema im Frühling und gerade bei uns in der Branche? Zecken. Also mit den steigenden Temperaturen, das ist auch tatsächlich wieder so ein Klimawandel-Ding, weil die Zahl der Risikogebiete für Zecken in den letzten Jahren zugenommen hat. Und mit den steigenden Temperaturen erwachen die natürlich auch früher und werden aktiv. Und es ist, wenn du es so krass sehen willst, ist es eigentlich unser gefährlichstes Tier, das wir in Deutschland haben. So, oder ja. Weil die übertragen Krankheiten, Borreliose und FSME und das ist, es ist kein Spaß. Also ich kenne einen Kollegen, der hat hart mit Borreliose zu kämpfen. Mein Sohn, das weiß ich noch wie heute, das war im ersten Monat meiner Selbstständigkeit, ist der richtig, richtig krass an Borreliose erkrankt so und der war auf der Intensivstation, es war mit richtig heftigen Gelenkentzündungen, mit neurologischen Problemen, mit Herzbeteiligung, das heißt, der lag 3 Tage auf der Intensivstation, es war richtig übel, die Ärzte haben es auch gar nicht rausgefunden, weil der Stich überhaupt nicht existent war mehr. Und also es war ein richtig krasses Ding. Das heißt, mit der Story wollte ich eigentlich nur sagen, nehmt das bitte ernst. Das kann jedem passieren. Und Zecken, ich nehme das seitdem super, super ernst. Also ich selbst hatte erst 2 und da ging auch alles gut.
Letztes Jahr
hatte ich so eine, also ja, ja, also die FSME-Sache, genau. Bei Borreliose-Hunde kannst du ja impfen, Menschen nicht so. Das heißt, die Hunde sind auch gegen Borreliose geimpft, aber ja, also du selbst kannst dich nur absuchen. Und ich weiß, letztes Jahr, da hatte ich so ein Projekt, da auf dem Baum müssen so viele gesessen haben. Ich bin abends nach Hause und da hatten die aber noch nicht gebissen so, aber ich hatte, glaube ich, 3 oder 4 in meinem Körper dann noch gefunden und eine hatte sich auch festgesetzt. Es war eine von diesen richtig krassen Auwaldzecken, also diese riesen Dinger da und die hatte ich einfach hier richtig im Haaransatz oben sitzen und ja, also ich möchte es allen nochmal mitgeben, nehmt die Thematik mit den Zecken bitte ernst und ob man jetzt lange Kleidung tragen wir sowieso leider draußen immer im Sommer und im Frühling, aber ja, in eventuell Gebieten, wo es relevant ist, Zeckenschutzmitteln und natürlich den Körper überprüfen, so, also es ist echt nicht ohne, ich habe da riesen Respekt vor den Viechern.
Ja, das ist irgendwie unvorhersehbar. Manchmal bin ich in Bereichen oder Gräsern, wo ich denke, ich habe auf jeden Fall eine Zecke, ist nichts und umgekehrt. Da gibt es leider keine Regel. Und klar, ich bin hier auch im Hochrisikogebiet. Ja, wichtig. Sollen wir, müssen wir darauf achten. Und wie immer, wenn man jemanden kennt, und ich kenne auch jemanden, und man sieht, wie das da abgeht, dann, dann ist man auch vorgewarnt. Ja.
Ja, aber nach so einer Story wollen wir mal unser Highlight der Woche bringen, Ruth.
Oh ja, sag mal deins.
Highlight der Woche.
Oh, mein Highlight der Woche ist auch gleichzeitig mein Highlight jeden Jahres.
Daniela, Achtung, jetzt kommt Daniela jedes Jahr.
Und zwar bin ich zuständig für die Verkehrssicherheit auf einem Europas größten und schönsten Golfplätzen.
Ja, stimmt, hast du gesagt.
Und das ist so eine wertige Arbeit, das kann sich tatsächlich keiner vorstellen, der nicht selbst auch einen Golfplatz kontrolliert oder in der Kontrolle hat oder schneidet meinetwegen, weil dort werden Bäume so krass wertgeschätzt, weil natürlich auf was geht, um was geht's beim Golfplatz, um Ästhetik, um große Bäume, um ja die Wirkung nach außen so. Bei mir, da finden ja auch internationale Turniere statt, das heißt, das ist ein richtig krasses Ding so und das heißt, die Bäume werden da gepäppelt, da wird alles gemacht, so, da wird auch eingehende Untersuchungen Geld reingesteckt, so, die haben Habitatbäume stehen, so den krassesten ever, so direkt, wenn du kommst an dem immer vorbei und da brüten Störche, das ist eine Erle, die habe ich runternehmen lassen auf 12 Meter, weil die einen Pilz unten hatte und oben auf der Kappstelle haben Störche praktisch ihr Nest, so, und das heißt, du hast diesen krassen Habitatbaum da, der unten noch Höhlungen hat und oben dann halt das Nest mit den Störchen drauf, so, und auch so viel rote Listearten wie in diesen 6 Wochen, wo ich auf dem Golfplatz bin, sehe ich im ganzen Jahr nicht. Und es glaubt immer keiner, aber Golfplätze, das ist so ähnlich wie bei Friedhöfen, das sind so Inselhabitate. Das heißt, da werden ja Strukturen nicht berührt so oder nur gepflegt und die Altbäume bleiben erhalten. Das heißt, du hast enorm viele Totholzstrukturen, also natürlich nur, wenn du das Ganze fachlich kontrollieren und schneiden lässt, so, weil ich erhalte das natürlich alles so. Und die sind vor Ort auch total engagiert, alles so umzusetzen, weil natürlich hast du auch immer die Vorurteile bei Golfplätzen, umweltschädlich und so, aber die haben auch viele Seen, aus denen die das ganze Wasser speisen und also wenn ein Golfplatz top aufgestellt ist in Ökologie und allem Möglichen, dann ist es der. Sie machen auch viel mit Unis zusammen.
Aber das heißt, du kannst also da dann dieses auch was, so du kannst was einbringen. Wenn du sagst, das ist wichtig, dann hören die darauf. Und
ja, auf jeden
schön,
Fall.
Oder?
Auf jeden auch Fall dann so. Ja, weil die halt nur Experten vor Ort haben. Das auch das Baumpflegeteam, mit dem arbeite ich schon seit Jahren cool. zusammen. Das heißt, wenn ich mal was habe, rufe ich die an oder wenn die mal was haben, rufen die mich an und so. Und also so eine wertschätzende Arbeit. Und je früher ich am Tag da bin, ich versuche immer schon so früh wie möglich dort zu sein, umso mehr Tiere siehst du halt auch. Das heißt, auf manchen Spielbahnen laufen dann die Fasanen mit. Auf manchen hast du dann die Nester von den Störchen, weil die sind nicht mehr in dem Habitatbaum drin.
Oder gibt es da eine Dokumentation? Bitte? Gibt es eine Dokumentation über die ganzen, wie du sagst, rote Listentiere oder sowas?
Ja, in meinem Kataster ist es integriert. Das heißt, ich markiere das dann, wenn es ein Habitatbaum ist. Ich notiere auch, wenn ich die Art erkenne, weil du kannst ja nicht immer an den Schlupflöchern oder irgendwelchen anderen Sachen ausmachen. Aber momentan habe ich zum Beispiel ganz viele Holzhummeln in Weiden. So sowas schreibe ich schon auf. Aber ja, es ist also ein richtig krasses. Ich liebe es einfach. Schädig praktisch für alle Montagsbäume, für die restliche Zeit des Jahres,
so dein,
wo Bäume nicht so wertschätzend behandelt werden.
So.
Da, genau, da brauche ich dieses Projekt für. Und das will ich auch. Ich will es nie mehr missen.
Oh.
Bis zur Rente.
Jetzt sind alle ganz neugierig.
Dann fahre ich halt mit meinem Elektroroller über die Sachen mit meiner Warnweste, damit die mich nicht abschießen. So. Und,
gibt es Einschusslöcher an den Borken?
Nee, hatte ich mal an einem anderen Golfplatz oder an einem anderen, den ich betreue so. Und da gibt's einen Baum, wo du es richtig, das ist eine Buche, also dünnrindige Baumart so. Und da siehst du es total. Und bei dem habe ich tatsächlich keinen. Da habe ich nur so andere Sachen. Aber das siehst du tatsächlich mit Bäumen auf Golfplätzen manchmal, ja. Hattest du so einen?
Nee, hatte ich nicht. Ich habe mir das nur gerade so vorgestellt, wie die da rumballern.
Ja, ja. Was war dein Highlight der Woche, Ruth?
Dass es so viele Anfragen gibt für SKT-B-Kurse von Frauen.
Ah, schön.
Frauen wollen das machen und offensichtlich ist Bedarf da. Ich hatte das ja schon immer vermutet und ich will auch gar nicht sagen, oh, wir Frauen und dies und das. Nein, aber es ist doch total toll, wenn es ein Wohlfühl Rahmen gibt dafür, den nächsten Schritt zu machen. Das heißt, SKTA ist Seilklettertechnik mit einer Handsäge. Da darf man nicht mit der Motorsäge im Baum arbeiten. Das ist auch vollkommen ausreichend für Baumpflege. Und wenn da mal doch Sachen mit größeren Durchmessern mal oder eben eine Fällung stattfinden muss, dann ist natürlich so eine Akkutoppi oder eine Motorsäge unumgänglich. Und wir Frauen sind ja oft viel qualifizierter als die Männer im Durchschnitt. Das gibt es statistisch. Und aber eben auch viel kritischer mit uns selber und unsicherer, grundsätzlich, unabhängig jetzt von unserer Branche. Aber natürlich ist das einfach noch ein nächster Faktor, dass man dann unsicher ist, weil die meisten Männer wissen ja schon, die können das und die meisten Frauen denken, oh, weiß ich noch nicht und möchten das einfach mal ausprobieren vielleicht. Und genau, es gibt einen SKTB-Kurs im Oktober, auf jeden Fall einen festen, der ausschließlich für Frauen stattfindet. Und ich finde es total toll, dass es jetzt dort auch wahrgenommen wird und dass die sich trauen und dass wir da gucken, ob es was für sie ist und ob sie da Spaß dran haben, finde ich super.
Ja, finde ich total eine gute Sache und ich glaube, das war auch überfällig, also das ist auch so eine Lücke, die ich momentan auch versuche, so ein bisschen zu schließen. Ich hatte, kürzlich war ja Weltfrauentag am 9. März und da hatte ich auch so ein paar erste Posts dazu veröffentlicht, weil gerade bei uns in der Baumkontrolle, du bist ja immer allein unterwegs, das ist ja nicht so wie in der Baumpflege, wo du vielleicht mit dem Team irgendwo am Baum aufläufst, sondern du bist allein am Start, so, und du bist manchmal in Ecken Ecken, so in Parks, dann, wo es vielleicht nicht so publikumsstark ist, oder du bist an Waldrennen. Das heißt, gibt für uns Frauen noch immer keine sicheren Räume. Und gerade bei der Baumkontrolle merkst du das enorm. Und Männer haben diese Sicht auf die Dinge überhaupt gar nicht, weil die Orte nie als bedrohlich wahrnehmen müssen. So. Und also ich glaube, es gibt da ganz viele Aspekte in unserer Branche, die einfach durch die Geschlechter anders gesehen werden oder wo es einfach andere Ansatzpunkte gibt, wo wir noch mehr für Aufklärung auch einfach vielleicht tun müssen. Das ist mir immer noch zu
wenig. Ja, genau, Aufklärung und auch Bewusstsein. Und natürlich haben die Männer die Sichtweise nicht, aber manche schon und manche reflektieren sich und stellen fest, ja klar, stimmt, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber hast recht. Und das ist ja cool. Und und wir haben einfach viele Frauen sind einfach angestellt im Angestelltenverhältnis und haben einen Chef. Und das ist auch gut so. Aber auch an die gerne herzlich, schreibt mir, wenn ihr Interesse habt. Es gibt noch mehr SKTB-Kurse gerne für Frauen, wenn daran Interesse besteht. Natürlich gibt es auch welche gemischt oder wie auch immer, die Lust haben, dürfen kommen. Aber diese reinen, wir unter Frauen wollen das mal erstmal in so einer sicheren Umgebung für uns, ohne dass wir irgendwie beweisen müssen. Und glaubt alle da draußen, wir Frauen hadern schon hart genug mit uns selber oft genug. Da brauchen wir nicht noch ein komisches Kommentar nebenher.
Ja, vor allem ist es ja auch so ein, ich will nicht sagen geschützter Raum, aber du kannst natürlich dann auch über andere Sachen diskutieren. So, oh shit, ich habe gerade meine Periode, so, was kann ich machen?
Ja,
so,
wie macht ihr das? Ja.
Wo holt ihr eure Klamotten? Was passt euch? Ich bin jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 1,60. Wo kriege ich hier meine Sachen her? So, das sind ja alles Sachen, die würdest du nie in der Gruppe mit Männern diskutieren. Nein. So, das heißt, du brauchst eigentlich solche Räume, um dich darüber zu unterhalten, weil das woanders gar nicht gegeben ist. Stell dir mal vor, du hast so eine gemischte Gruppe und du erhältst dich plötzlich mit der Frau neben dir so, wie machst du das, wenn du deine Tage hast? So, da denken die Männer, Themen habe ich keinen Bock.
Oder noch sowas, so ein anderes Thema, Motorsäge halten im Baum. Ja, natürlich haben wir diese kleinen, sie werden hier umgangssprachlich Einhandsägen genannt, aber nein, es sind keine Einhandsägen, es sind Top-Händel. Die muss man auch mit zwei Händen bedienen. Achtung, Ruth nervt schon wieder. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch Fellsägen, also schon die großen Sägen. Ich will jetzt keinen Marke und Hersteller nennen, aber gibt es einige und die müssen wir auch im Baum bedienen. Und da hatte ich letztens auch mit einer Kollegin drüber geredet und meinte so, wie hältst du die eigentlich? Weil ich kann die immer nur so rumhalten und so rumhalten und dann stütze ich meinen Unterarm in meine Hüfte ab, so, damit ich die überhaupt halten kann oben, ja. Und natürlich habe ich kürzere Arme oder kürzere Beine oder einfach nicht diese Maximalkraft für diese kurze Zeit. Das ist so. Und ich kompensiere das und frage einfach natürlich dann meine Kollegin, wie machst du das eigentlich? Kannst du das? Machst du das? Nö, sie macht das genauso wie ich. Aber das muss man erstmal rausfinden und suchen. Und natürlich, bei so einem Kurs kann man einfach sagen unter Frauen, hey, ich mache das so, probier's, du kannst es auch gerne anders machen, aber ich habe festgestellt, das und das, damit kann ich das kompensieren, das kann ich so ergonomisch umsetzen. Mhm. Und genau, auf jeden Fall.
Ja, ergonomisch, da sagst du nämlich was dann. Zum Beispiel hätte ich eigentlich in der letzten Folge schon sagen können, da ging es um eingehende Untersuchungen so. Und da haben wir ja über Bohrwiderstandsmessgeräte gesprochen so. Und bei mir fiel die Entscheidung nicht, welchen Hersteller nimmst du, sondern was kann ich als Frau am besten bedienen so. Und darüber fiel bei mir damals die Entscheidung so, für was für eins von den beiden entscheidest du dich so. Und es sind ganz andere Sichtweisen, wenn du das auf Geschlechter betrachtest. Und die ganze Zeit wurde es noch nicht auf Geschlechter betrachtet, weil es war ja auch nicht nötig. Es war ja eine komplette Männerdomäne und es ist ja jetzt auch erst so in den letzten Jahren, dass es immer mehr Frauen werden. Das heißt, auch da muss in der Branche langsam mal so ein Umdenken stattfinden, dass du einfach mehr auch in puncto Frauen Betrachtung des Ganzen.
Ja, aber es kommt, es wird mehr und es ist auch schön, es gibt auch Schutzhosen jetzt für Frauen und oder für weibliche Körper, die einfach dann in der Form angepasst sind und ja, das ist schon toll und wir müssen das einfach begleiten und weiter hypen, damit auch dann genau die unsicheren Frauen, die aber komplettes Potenzial haben, einfach in der Branche bleiben, weil viele geben irgendwann auf, weil sie keinen Bock mehr haben, sich zu rechtfertigen, weil sie keinen Bock mehr haben zu diskutieren und immer heißt es mi, ja, wir kriegen es doch auch hin, so, nee, muss man halt, ich möchte auch eine Linkshänderschere haben, wenn ich Linkshänderin bin, fertig, aus.
Ja, dann haben wir es eigentlich, ne? Ich wollte, glaube ich, weil in Bezug auf die Baumkontrolle, wir unterscheiden ja gar nicht nach Jahreszeiten so. Bei uns geht es einfach nur um belaubt, unbelaubt so. So ähnlich wie bei euch so, ja, vor der Brut- oder Setzzeit oder danach, wobei eigentlich ja auch nicht, je nachdem, wo du halt schneidest. Aber in der unbelaubten Phase, da siehst du halt einfach Aststrukturen besser oder kannst Pilze beobachten, viele. Und während der belaubten Phase siehst du halt den allgemeinen Gesundheitszustand von so einem Baum besser. So, und ja, da halten wir uns ja auch alle an die Vorgaben der FLL weitestgehend. Und deswegen ist es immer so abwechselnd bei den Projekten. Und das ist, glaube ich, für uns Baumkontrolleure immer so die stressige Sache, so, oh ja, die Bäume noch schnell im unbelaubten Zustand kontrollieren, jetzt aktuell so. Und da muss ich auch echt mich beeilen, weil ich habe jetzt noch zwei Projekte, die ich eigentlich unbelaubt kontrollieren muss, und da wird es echt dann schon eng so. Und ja, genau.
Ja, aber ansonsten natürlich früher für alle, die einfach nur interessiert sind an Bäumen und vielleicht gar nicht daran arbeiten, ist es natürlich die schönste Zeit zu beobachten. Ja. Zu beobachten, wann und wie treibt ein Baum aus, wie sehen die Blätter aus, wie sehen die Blüten aus und was für Tiere kommen denn da. Die setzen sich da an die Borke, in die Sonne, was für Vögel nisten, welche, ja, es gibt so viel Interaktionen um diesen Baum herum, ja, die gar nicht der Baum selber auch macht, sondern wirklich die ganzen Lebewesen. Ja, wunderschön. Wunderschön. Nehmt die Zeit mit, beobachtet und trinkt euren Tee und Kaffee mit dem Blick auf den Baum. Lieben Dank dir, Daniela, für deine Zeit und für dein Fachwissen.
Ja, danke dir, Ruth. Und ja, dann sehen wir uns und hören uns beziehungsweise bald. Und natürlich gebe ich wie jedes Mal noch das Murmeltier ab.
Ja, ja.
Wir würden uns über eine Bewertung von euch freuen auf dem Portal eurer Wahl. Das hilft unserem Podcast immer sehr. Und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, und danke für eure Kommentare unter dem Podcast. Bis dahin.
Ja. Auf bald.
Ciao. Tschüss.